4. Mose 20. Über unzählige Predigtbände aus vielen Jahrhunderten, die ich schätze und benütze. Aber merkwürdigerweise gibt es nur eine Predigt über dieses Kapitel. Das ist Wilhelm Busch in Spuren zum Kreuz. Es wird erwähnt bei Magnus Friedrich Roos, Fußspuren des Glaubens, wird bei Kröker in seiner Auslegung des Alten Bundes natürlich erwähnt, aber Predigten gibt es keine. Im Sermon Online ist noch von Bühne, vom CLV Verlag, ist ein Predigt dort aufgenommen, sonst habe ich keine gefunden. Aber ein ganz wichtiger Abschnitt. 4. Mose 20. Mirjams Tod, Moses Zweifel beim Haderwasser. Dieser Zweifel Moses war der Grund, dass er nicht in das gelobte Land hinein durfte. Er durfte es von Hügel Pisgah aus noch sehen, über den Jordan hinüber. Er durfte nicht hineingehen. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Das heißt, woher sie kamen? In die Wüste Zin, im ersten Monat, das Volk lagerte sich in Kadesh. Wir wissen aus anderen Angaben, dass die Israeliten 40 Jahre lang in Kadesh blieben. Gott hat es ihnen ganz deutlich gemacht, weil sie damals, als die Kundschafter zurückgekommen sind, gesagt haben, das schaffen wir nie, wir werden das Land nie erobern. Und Gott sagt, dann bleibt ihr 40 Jahre in Kadesh. Das ist das Wüstengebiet in der Wüste Zin. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. So ein frommen Wunsch, was man in der Anfechtung alles aussprechen kann. Schrecklich. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstücke, noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist. Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Mitten in der glutheißen Wüste, die Herrlichkeit des Herrn. Haben wir ein paar Mal gehabt, nach dem goldenen Kalb auch, in der Stiftshütte dann. Und der Herr redete mit Mose und sprach, das werden wir nachher merken, ganz wichtig, dass Gott redet. Der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Dass man das Wort Gottes nicht verstehen kann. Wie soll in der glutheißen Wüste ein Fels, der in der Sonne steht, Tag für Tag Wasser geben können? Da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelte die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins verheißene Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Es gibt in der Geschichte aller Völker dieser Welt überhaupt nichts Vergleichbares als die Wunder, die Israel erlebt hat. Ausgerechnet auf dem Wüstenzug. Ist für die Juden heute noch das allergrößte Wunder, dass Gott ihnen den Weg durch Schilfmeer gebahnt hat und die Garde- und Elite-Truppen des Pharao wollten es auch tun und sie ersoffen. Und dann hatten sie kein Brot und dann über Jahre hinweg fällt Brot vom Himmel. Wo gibt's denn sowas? Und dann kommt das Fleisch, die Wachteln. Und dann kommt der Sieg über die Midianiter. Und was haben die an Wundern erlebt? Jetzt müssen Sie begreifen, Wunder haben noch nie Glauben geschaffen. Noch nie. Die Wundersucht heute in der Christenheit ist ein Irrweg. Die Wunder, die man erlebt, die halten immer gerade maximal 24 Stunden, dann kommt die nächste Not. Und dann ist wieder der Glaube weg. Als sie durch Schilfmeer durchgezogen waren, haben die Israeliten ein wunderbares Loblied gesungen. Die Miriam hat Pauken geholt. Ich weiß nicht, woher die hat in der Wüste. Und dann haben sie gejubelt, aber gleich fing es wieder an. Was fing dann wieder an? Das Murren. Das ist ganz furchtbar im Gottesvolk. Das sind doch wir, Gemeinde Gottes. Dass wir ganz gerne pruddeln, schimpfen, uns beschweren. Warum, Gott, mutest du uns das Schwere jetzt zu? Und die vergangenen Wunder können nicht drüber weghelfen. Wir hatten ja, es war ja schön, dass wir einige Begegnungen hatten, vor ein paar Wochen dort eine im unteren Saal, eine Begegnung, wo ich sagen durfte, unser Menschenherz hat eine satanische Wurzel des Aufbegehrens gegen Gott, die kennst du. Die bleibt bis an dein Lebensende. Dass man immer wieder sagt, warum macht das Gott so in meinem Leben? Warum muss ich das durchmachen? Warum schickt das Gott mir? Und wir hadern, wir streiten und kämpfen gegen Gott. Und das ist erschütternd, dass wir im Neuen Testament lesen, dass die Frommen, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, auch gegen Gott murrten. Nein, durch Wunder kriegt man keinen Glauben. Ganz kurzen Glauben, der hält nicht lange vor. Und dann kommt die Warum-Frage und die Anklage gegen Gott. Und so war es, als sie in Kadesh kein Wasser hatten. Das ist furchtbar, wenn man kein Wasser hat. In der Wüste, in der Gluthitze und dann kein Wasser. Natürlich muss man da schimpfen. Natürlich begehrt man da auf. Wie geht's denn jetzt noch weiter? Wie kriegt man denn Glauben? Aus dem Gotteswort. Glauben entsteht nur über den großen Zusagen Gottes. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Und dann weißt du auch in der dunkelsten Not, mein Herr ist größer als die Krankheit, die mich bedroht. Er ist größer als die Hoffnungslosigkeit. Und denen, die Gott lieben, müssen allen Dingen, auch die beschwerlichen Dinge, zum Besten dienen. Wer Glauben hat, das kriegt man nur aus dem Wort Gottes. Und darum ist so wichtig, dass dein Glaube ruht auf dem Felsengrund der Verheißungen Gottes, der großen Zusagen. War früher so schön, wie ihr das Bibelmemory gehabt habt. War toll, Bibelworte auswendig zu lernen. Ich bin ja dankbar für alles, was wir auswendig gelernt haben. Ich sagte, man betrügt die heutige Jugend, dass man nichts mehr auswendig lernen lässt. Ich war gerade Erstklässler in Hülpen, als der Krieg zu Ende war. Und da war ein Mann aus Erkenbrechtsweiler oder Grabenstetten. Da haben ja die französischen Kriegsgefangenen, die im Steinbruch arbeiten, das Regiment übernommen. Die hatten eine Pistole und hatten das im Ort gemacht. Und irgendein Mann aus Grabenstetten hat ihnen Steine nachgeworfen oder auf sie geschossen. Der wurde standrechtlich erschossen auf dem Friedhof in Hülben. Die Hülbener sind auf den Bäumen gesessen und wollten sich das Schauspiel nicht entgehen lassen. Wir sind nachher in den Ort hingegangen, wo noch das Blut auf dem Kies war und haben das bewundert. Aber unsere Mutter hat gesagt, der Pfarrer Klösch hat den Mann noch 12 Stunden betreut, im Rathaus, im Gefängnis. Und dann hat er mit ihm ein Lied durchgesprochen, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Und da hat die Mutter gesagt, so, jetzt lernt ihr es alle auswendig, alle Strophen. Ich bin meiner Mutter dankbar, mit 6 Jahren das gelernt zu haben. Und wenn gleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Du darfst diesem Gott vertrauen, auch wenn alles ausweglos ist. Sonst kannst du dein Murren nie besiegen. Nur mit einem ganz festen Glauben. Denk an einen jungen Mann, Musiker in der Lobpreisband, toll musiziert, die großen Lobpreissongs. Aber als sein Verlöbnis in die Brüche gegangen, hat er gesagt, ich möchte mit Gott nichts mehr wissen. Obwohl ich ihm sagte, du kannst froh sein, dass dein Verlöbnis kaputt ging. Du wärst nicht glücklich geworden mit dieser Frau. Aber seitdem hadert er mit Gott. Und ich wollte immer gern, dass er die Verheißungen Gottes hört, dass auch wenn wir die Wege Gottes nicht verstehen, dass Segenswege sind. Und gerade die herrlichen Trostlieder, die singt man ja heute kaum mehr. Gib dich zufrieden und sei still in dem Gott deines Lebens. Wenn du keinem einzigen mehr vertrauen kannst, er führt dich wunderbar. Und das Lied, das wir neulich dort unten besprochen haben von Menzer. Wie soll ich im tiefsten Leiden nicht triumphierend einhergehen und fiele auch der Himmel ein? So will ich doch nicht traurig sein. Ich darf das doch wissen, weil es Gott gesagt hat und sein Wort gilt und das löst er ein und das steht über dir. Erst recht hat es Jesus bekräftigt und der Wüstenzug des Volkes Israel ist das ganz Erschütternde, dass man scheitern kann an Gott durch sein böses, ungehorsames Herz. Wie oft haben sie gemurrt und gehadert, obwohl Gott sie überschüttet hat, wie kein anderes Volk in der Welt, mit unbegreiflichen Wundern. Wir singen das nachher, ihn lass tun und walten. Befiehlt du deine Wege, wunderbar. Der Zuspruch für uns, deshalb mein erster Punkt, Glaubende wissen mehr. 600.000 Menschen standen in der Wüste und brüllten gegen Gott. So Irrweg mit Gott, du kannst ihm nicht vertrauen, er hat uns reingelegt. Wären wir nur nie auf die Spur gegangen, wären wir nur in Ägypten geblieben, in der Knechtschaft, in der Sklaverei. Zwei Mann, Mose und Aaron, wissen mehr. Mose hat ja ein schönes Lied gemacht. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, das ist Glaube. Mose und Aaron beugen sich unter die Schuld des Volkes, mehr können sie gar nicht tun. Wunderbar, wenn wir priesterlich eintreten für die Schuld, die Gottlosigkeit unserer Zeit. Und sie wissen, Gott ist größer und er führt doch sein Volk durch und dann in dem Psalm 90, den wir immer am Silvester so gern beten. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin mischen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Die größte Not auch im Volk Gottes, auch bei gläubenden Menschen, ist der Unglaube und die Sünde. Und wohl dem, der weiß, dass Gott unsere Zuversicht ist, auch in der großen Schuld. Und das Murren und das Aufbegehren gegen Gottes Führung ist eine ganz schlimme Sünde, die allen Segen raubt, in unseren Tagen weit verbreitet. Und dann erleben Mose und Aaron, nur die beiden, dieses Wunder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Gott hat es ihnen noch einmal klar gemacht. Ich habe euch doch getragen auf Adlersflügeln. Wenn du doch einmal Augen hättest, das zu erkennen. Gott hat dich doch so wunderbar geführt. Hast du dein Leben überhaupt begriffen? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und er hat dir doch sein Wort gegeben. Er will dich behüten als seinen Augapfel. Ist ganz wichtig, dass wir mit unseren Augen Gott nicht sehen können. In unseren Zeiten ist das immer wieder, wie zu allen Zeiten, das Begehren mit den Augen. Aber unsere Augen haben sich immer am Nichtigen festgehalten. Und darum sind unsere Augen untüchtig, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Aber unsere Ohren benutzt Gott. Immer hat Gott nur durch die Ohren gesprochen. Höre, Israel, höre. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. So war es doch am Schilfmeer. Da hat Mose ihnen das zugerufen, wie viel mehr gilt das jetzt im Durst, in der Hitze? Ihr werdet das doch erfahren. Und ich möchte es euch bloß sagen, in den schweren Fragen eures Lebens, wenn ihr die Wege Gottes nicht versteht, warum ich? Warum habe ich diese unheilbare Krankheit? Warum ist mein Kind gestorben? Höre das Wort des Herrn. Er ist doch noch nicht am Ende mit seinen Heilswegen. Du wirst einmal ihn nur preisen können. Der Lobgesang, der kommt erst richtig im Himmel. Aus allen Nationen und Sprachen und Zungen, wenn wir sagen, Herr, du hast uns durch die Trübsal dieser Welt hindurchgeführt. Und wir haben deine Nähe erfahren, du darfst das wissen. Dass er dich diese Freude erleben lässt. Und das ist immer eine Beziehung, weil er da ist, der lebendige Gott und Herr, das Jesus bestätigt hat. Im finsteren Tal ist er bei dir. Und dann wird er da so groß, dass alle anderen Schrecken nicht mehr Macht haben über dich. Das ist die Geborgenheit des Glaubens. Da hat ein Paulus in Philippi, Paulus und Silas, im schlimmsten Gefängnis, in der schlimmsten Gefängniszelle von Philippi, Loblieder singen können. Loblieder. Nicht, weil die Verhältnisse waren, die waren schrecklich, aber weil der Herr da war und weil der Herr es herrlich hinausführt, und das darfst du wissen. Er hat diesen Plan und er hat dies versprochen. Und die Herrlichkeit Gottes darfst du erleben in den Wüstenstationen deines Lebens, wo du sonst nichts mehr hast. Das war das große Geschenk, das ich hatte, 40 Jahre Gemeindetätigkeit. Die Besuche bei den Sterbenden und bei den Alten. Nur bei den Glaubenden ist das wunderbar. Wie die sagen, ich bin so getrost. Ich habe keine Angst. Ich habe den Frieden auf der Intensivstation, dass das der Herr gibt an den Gräbern. Kein Klagen mehr. Danken, Herr. Du bist größer als alles, was mich bedrängen mag. Und das darfst du wissen. Unser Gott redet und schweigt nicht. Er kommt. Und darum ist es so wichtig, dass wir dorthin gehen, wo verzweifelte Leute sind, die in der Anfechtung sind. Das ist schlimm, die Anfechtung, die will einen zu Boden werfen und ihnen sagen, nein, der Herr ist da. Und trag das doch weiter, diese herrliche Botschaft. Er vergisst keinen. Und es wird in der Ewigkeit keiner sagen können, dein Wort hat mich betrogen, das hat nicht gestimmt. So werden nur bewegt sagen, Herr, du hast mich auch noch durchgetragen, als mein Glaube schon am Zerbrechen war. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, heißt beim Hosea. Wir wollen wieder zum Herrn, wir wollen seine Stimme hören. Das ist der einzige Weg, wenn der Mut entfallen will. Und die Anfechtung, die ist schlimm, aber die lehrt auf das Wort merken. Und das ist gut, schreibt es im Jakobusbrief, wenn wir Anfechtungen haben, wenn unser Glaube angefochten ist, wenn wir dann wieder auf den Grund gehen, nämlich die Zusagen Gottes, und auf die gründet sich unser Glaube. Und das ist so fest zu wissen. Steht fest und seht zu, welches Heil der Herr heute an euch tun wird. Glauben, die wissen mehr, das war mein erster Punkt. Zweitens, die Hilfe ist ganz nah. Die sehen die Felsen, aber sie ahnen nicht, dass Gott in diesem Felsen wirken kann. Das können wir auch nicht denken. Wir sehen ja die Hindernisse, wir sehen die Gefahren, die uns drohen. Wir sehen all das so nüchtern und so klar in unserem Blick. Der Paulus sagt in 1. Korinther 10, dass ein geistlicher Fels mitgefolgt ist. Was ist ein geistlicher Fels? Dass Christus auf diesem Wüstenweg dabei war. Ein Fels ist doch was Statisches. Ja, da wo man überhaupt nicht denkt, ist Christus da und redet zu seinem Volk, zu seinem mutlosen, verzweifelten, ungläubigen Volk, redet er. Dieses Bild vom Fels. Das haben wir oft in Liedern aufgegriffen. Fels des Heils geöffnet mir. Oder wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Ja, Jesus ist ein Fels. Gott ist ein Fels, sagte Mose in seinem letzten Lied, kurz vor seinem Tod. Gott ist ein Fels, auf dem man bauen kann. Aber ein Fels, der dir Lebenswasser gibt. Du denkst immer, ich bin doch allein in dieser trostlosen Wüste und er ist da, dieser Fels. Und dann erleben sie es, dass plötzlich aus diesem Felsen Wasser kommt. Das haben sie ja schon einmal erlebt. 2. Mose 17, Massa und Meribah. Da haben sie auch mit Gott gezankt. Dann hat Gott gesagt, nimm deinen Stab und schlag einmal gegen den Felsen. Und dann kam Wasser und sie konnten in Fülle trinken. Aber jetzt hat Gott nicht gesagt, schlag mit deinem Stab gegen den Felsen, sondern er hat gesagt, sprich mit dem Felsen. Was soll er mit dem Felsen sprechen? Man hat ja natürlich, das war der Grund, warum auch wenig drüber gepredigt wird, viel philosophiert. Was war denn die Sünde des Mose? Also einer sagt, das war der Jetson. Na bitte, der Mose war der demütigste und der sanftmütigste von allen Menschen. Dass der einen Jetson hatte, glaube ich gar nicht. Ich hätte die Predigt so gern überschrieben, Gott meint es wortwörtlich wie denn sonst. Wir meinen immer, wir könnten Gottes Wort mit unseren Begriffen und mit unseren Denkungsarten verstehen. Und Gott meint es wortwörtlich. Gott sagt, sprich mit dem Felsen. Der Mose kann sagen, ich habe das doch erlebt. Damals in Massah und Meribah, so machen wir es wieder. Gott wiederholt sich nie. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Wenn man predigen muss, kann man auch nicht eine alte Konserve nehmen. Es muss einem Gott jedes Mal wieder neu schenken. Sonst ist die Gemeinde leer. Es geht nie um Manuskripte, die wir nochmal verarbeiten. Gott will ein lebendiger Gott sein, der zu seiner Gemeinde redet. Und auch die Wirkungen Gottes sind das Gleiche. Jakob Krüger schreibt in seiner Auslegung ganz praktisch, es ist die Klippe für alle Reichsgottesmitarbeiter. Es wird so viel aus Routine getan und dann liegt kein Segen mehr drauf. Vielleicht kann man sich noch trösten, es war erfolgreich, es kam doch Wasser raus. Nein, es war nicht der Weg Gottes. Und heute gibt es in der Christenheit ganz viel, was getan wird. Wo man sich rühmt, wir haben neue Wege beschritten, ist alles toll. Aber es war nicht das Gebot Gottes und es liegt kein Segen drauf. Ich bewege mich ja immer wieder, weil ihr das in so vielen Punkten erlebt habt, wie der Segen Gottes drauf liegt. Ich erzähle das immer wieder, die Geschichte, wie ihr den Bergfrieden bekommen habt. Als ihr gegen den Pächter im Arlberg nicht klagen wolltet, Wege Gottes, Herr, wir wollen doch nur deine Wege gehen. Wir wollen nichts selber machen. Als Peter Leukart das Hotel in Srebrenica gekauft hat, waren wir damals unten in Serbien, ich habe ja immer nicht gedacht, dass es gut geht. Wie oft hat Peter Leukart darüber gebetet, Herr, wenn es dein Weg ist, wollen wir denn nur gehen? Wir gehen denn nicht aus unserem Kopf. Ist das, weißt du, dass wir das nicht aus unserer Routine heraus machen? Und das war das Notvolle. Gott kann keinen Segen geben, wenn man meint, ich mache das schon. Wir haben unsere Profis dabei und die haben das schon erkannt und die machen das. Nein, Gott will das nicht. Gott will, dass wir ihn als einen lebendigen Herrn erfahren, auch in seinem Reden. Und das dürft ihr erleben in euren Wegführenden, ihr jungen Leute, wenn ihr fragt, wo soll ich einen Beruf machen und wie geht mein Weg? Er redet. Er redet durch die Schwestern und Brüder zu euch, er redet durch sein Wort. Man darf das auch überlegen, Herr, wir wollen doch nur deine Wege gehen. Sein Bild für unser Leben, auch für die Gemeinde unserer Zeit. Wir leben ja in einer wirklich schwierigen Weltlage, durch die wir heute gehen. Aber die Gemeinde geht nicht den Weg der Welt. Sondern Gott führt uns ins verheißene Land. Wir haben ein ganz großes Ziel und dieses Ziel wollen wir erreichen. Und da führt er uns auch durch die Wüstenzeiten unseres Lebens hindurch. Hör doch seine Stimme. Gott meint alles, was er sagt in seinem Wort, wortwörtlich. Wie denn sonst? Darf das jeder frei interpretieren? Mal ein bisschen liberaler, mal ein bisschen großzügiger. Wie meint das Gott? So eindeutig. Ich bin so froh, dass im Wort Gottes gar nichts kompliziert ist. Immer eindeutig. Auch die Worte Jesu. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommt her zu mir. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wer mein Wort hört und tut es, der hat auf den Felsen Grund gebaut. Ist ganz einfach. Und daran ist ein Mose gescheitert. Ja, und wir. Es ist ganz schön, dass die Ausleger wie Wilhelm Busch an dieser Stelle in Spuren zum Kreuz sagen, dieses Schlagen des Felsen, das weist ja schon hin, wie wir Jesus geschlagen haben, wo wir eigenmächtig unsere Wege gegangen haben. Wer hat dich so geschlagen, Herr, mit den Plagen im Passionslied? Ich und meine Sünden, die haben dich geschlagen. Aber der barmherzige Gott hat auch diesen Felsen Jesus dazu gesetzt, dass wir nicht verloren gehen. Seine Barmherzigkeit ist noch viel größer als unsere Schuld. Ja, mein dritter Punkt, ist das wirklich alles so schlimm? Wenn man das nicht wortwörtlich nimmt, ist das wirklich alles so schlimm? Gut gemeint ist nie gut. Was gut gemeint, aber nicht gut. Und darum, wenn wir sagen, wir haben es doch gut gemeint, das kann uns nicht bewahren, sondern Gott will, dass wir auf ihn hören und das tun, was er uns sagt. Und der Gehorsam ist immer in der Bibel eine ganz wunderbare Zusage. Ungehorsam ist eine Sünde wie Zauberei, das hat Gott schon dem Saul zugerufen. Ungehorsam, er wollte ein Opfer bringen. Gott sagt, nee. Wenn es aus Ungehorsam kommt, ist auch nicht ein Segen für dich. Und das ist so wichtig. Das ist eine Hilfe. Der Mose tut uns ja leid. 120 Jahre alt ist er geworden. Und was ich besonders an ihm bewundere, hat keine Brille gebraucht. Die Augen sind nicht matt geworden in dem hohen Alter und sein Geist war noch so klar. Und dann hätte er so gern noch das Land betreten, das verheißene Land. Und Gott hat gesagt, nein. Und Mose hat gebettelt, weil er wusste, Gott ist doch immer wieder barmherzig und gnädig und von großer Güte. Und dann hat Gott sehr unwirsch gesagt, lass das jetzt. Aber ich freue mich so, als Jesus auf dem Taborberg, dem Berg der Verklärung, mit seinen Jüngern war, war Mose und Elia auch dort. Der Herr hat ihn in die Herrlichkeit genommen. Es war keine Verwerfung, ewige Verwerfung, sondern es war bei Mose etwas ganz Wunderbares, ein besonderer Weg. Er hat die Erfüllung der großen Verheißung der Wanderschaft nicht mehr erlebt. Das ist für uns eine Ermahnung, dass wir auf unserem Wege sichere Tritte tun. Und dass man, ja, das war ja 1. Korinther 10, auch da durfte ich bei euch, ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her, drüber predigt, wer das steht, sähe zu, dass er nicht falle. Falle nicht in der Nachfolge Jesu. Geh den Weg klar, der Weg ist dir gewiesen und Jesus führt dich. Ohne Jesus keinen Gemeindebau, ohne Jesus keine Planung im Christusbund, ohne Jesus, ohne sein klares Wort, bitte keinen Schritt. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und treten, dann nimm mich mit. Es ist sicher immer wieder eine Versuchung, dass die Dinge dieser Welt uns große Not bereiten, auch den gläubigen Menschen. Und in unseren Tagen spielt das eine große Rolle, die Schätze Ägyptens. Was war denn den Israeliten eigentlich der große Traum, als sie mit Gott haderten? Granatäpfel, Weinreben und Feigen. Bei anderen Stunden, wo sie gegen Gott gemurrt haben, wissen Sie, was sie noch gesagt haben? Knoblauch wollen wir haben. So erschütternd, was glaubende Menschen eintauschen wollen für die Herrlichkeit des Herrn. Das wollen wir doch nie tun. Über uns ist das große Ziel, dass wir zur Ewigkeit wandern. Ganz gleich, wann der Herr uns holt. Wir haben das große leuchtende Ziel vor uns. Und darum ist so wichtig, dass wir unseren Lauf vollenden und dem Herrn treu sind und er hat köstliche Erquickungen für uns bereit. Wir erleben seine Wunder, wir haben seine Verheißungen. Es gibt einen Psalm in der Bibel von Asaf, Psalm 73, der sagt, ich wäre in meinem Leben schier gestrauchelt. Die Gottlosen, die leben ganz simpel. Und denen geht's bombig gut. Auch die Lästerer und die Spötter. Aber als ich auf ihr Ende merkte ich, die haben keine Zukunft. Mensch, wie hat mich das erschüttert. Dass einer der reichsten Männer Amerikas mit 66 Jahren sich in seiner Zelle erhängt hat. Milliardär und erhängt. Weil er die Folgen der irdischen Gerechtigkeit nicht aushalten. Was ist das Leben der Menschen ohne Gottes Hoffnung, ohne Gottes Vergebung? Die wäre doch auch noch da gewesen, ohne Gottes Heilung und Rettung. Und dann sagt der Asaf so schön, dennoch bleibe ich stets bei dir. Hast du diese tägliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Denn du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich endlich mit Ehren an. Ich weiß nicht, in welchen Nöten du heute bist, in welchen Anfechtungen du heute bist. Ein Schüler, der vielleicht sein Ziel nicht erreicht hat, der nicht weiß, soll ich jetzt einen praktischen Beruf machen, das Abi hat nicht geklappt. Das Wichtigste ist, dass Jesus bei dir ist, dass er dich führt. Die Kranken, die da liegen. Und die merken, die Ärzte haben auch keine Rettung mehr. Aber der Herr ist doch da und es geht zur Herrlichkeit. Es ist doch unaussprechlich, was an Herrlichkeit vor uns liegt. Die letzten Jahre unseres Lebens auf der Pflegestation des Altenheims sind nicht der letzte Traum unseres Menschenlebens, sondern dass wir eine Zukunft haben, eine unbeschreibliche Zukunft, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Gott hat ja die Israeliten diese 40 Jahre in Kadesh sitzen lassen, weil sie einst den Kundschaftern nicht geglaubt haben. Wir schaffen das nie. Nein, wir schaffen das nicht. Viele Lasten, die auf dir liegen, die schaffst du auch nicht, aber der Herr schafft sie mit dir. Und du darfst ihm vertrauen, du kommst durch. Allein nie, aber der Herr wird sich verherrlichen in deiner Schwachheit. Und er wird dich zum Ziel bringen, Fallt nur nicht ab vom Herrn, haben die Kundschafter damals Josua und Kaleb dem Volk gesagt. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Herr, ich will nie von dir geschieden sein. Ich möchte in allen Dingen meines Lebens deine Wege gehen, bei dir bleiben. Und ich freue mich auf die herrliche Zukunft, die der Herr für uns bereit hat. Unsere Welt hat keine Zukunft, nach allem, was die Bibel sagt. Das Reich des Antichristen, der große Abfall von Gott. Aber wir haben eine große Zukunft. Und wir wollen diesen Weg gehen. Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns gerufen hast, dass du uns erwählt hast. Und wir kennen auch viel Mühsal und Beschwerlichkeiten, aber wir erleben deine Herrlichkeit in deinem Wort, wenn du redest. Und wir danken dir für dieses Wort, das uns aufrichtet, das uns stärkt, das uns fröhlich macht. Wir bitten jetzt ganz besonders für die in unserer Mitte, die in ihrem Glauben angefochten sind, dass wir sie hineinnehmen und ihnen das immer wieder zusagen, auch durch die herrlichen Liedverse, dass uns nichts und niemand aus deiner Liebe reißen kann und dass das wahr und gewiss ist und dass du das alles erfüllst. Wir bitten dich jetzt ganz besonders auch für die Kranken, die nicht unter uns sein können, für die Alten auf der letzten Etappe ihres Lebens. Mach ihnen das große Ziel herrlich, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Herr, du hast uns dieses Ziel gegeben, das einzige Ziel, das unser Leben wertvoll macht, dass wir dich sehen in der Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir dies wissen dürfen, glauben dürfen und erfahren dürfen. Amen.